Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Johanna Herzing. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Magazin für politische Literatur. Take back control. Die Kontrolle wiedergewinnen. Das war der griffige Slogan der Pro-Brexit-Kampagne im Vorfeld des Referendums 2016. Gemeint war damit auch das Migrations- und Einwanderungsthema. Viele Britinnen und Briten fanden offenbar, dass hier restriktiver gehandelt werden müsse. Eine Stimmung, die sich schon in den Jahren zuvor aufgebaut hatte und die nicht nur EU-Bürger, sondern auch Menschen aus früheren britischen Kolonien bitter zu spüren bekamen. Die Journalistin Amelia Gentleman hat das beschrieben in ihrem Buch Der Windrush-Verrat. Wir stellen es Ihnen gleich vor. Außerdem in unserer Sendung ein Buch, das erklärt, warum die Abkehr vom Klimaschutz den USA, zunächst jedenfalls, viele Dollars beschert. Ölbeben lautet der Titel. Und wir machen einen kleinen Spaziergang durch die alte Bundesrepublik mit dem 600-Seiten-Werk der Architekturhistorikerin Elisabeth Plessen. Am 12. Dezember wird in Großbritannien gewählt. Die meisten Bürgerinnen und Bürger hoffen wohl darauf, dass dann endlich Klarheit herrscht in Sachen Brexit. Ob es ihn geben wird und vor allem wann. Viele Menschen aus der EU, die in Großbritannien leben und arbeiten, wiederum dürften mit großer Anspannung auf diesen Wahltermin blicken, denn es geht dabei schließlich auch um ihre Zukunft auf der Insel. Was es heißt, in Großbritannien plötzlich unerwünscht zu sein, das haben in den vergangenen Jahren auch viele Menschen erfahren, deren enge Verbindung zum Königreich historisch gewachsen ist. Geboren wurden sie ursprünglich in der Karibik, etwa in der früheren britischen Kolonie Jamaika. Viele Jahrzehnte waren sie in Großbritannien durchaus willkommen, bis die britische Regierung plötzlich den Kurs änderte. Die Journalistin Amelia Gentleman hat darüber ein Buch geschrieben. The Windrush Betrayal, also der Windrush-Verrat heißt es, und Sandra Pfister hat es gelesen.
In Zeiten, in denen Zeitungen sterben, zeigt sich hier, wie beharrliche, investigative Recherche Menschen retten und Politiker zu Fall bringen kann. Amber Rudd, Innenministerin unter Theresa May, musste im vergangenen Jahr zurücktreten, nachdem die Guardian-Reporterin Amelia Gentleman aufgedeckt hatte, dass die britische Regierung Hunderte von legalen Einwanderern aus der Karibik zu Illegalen deklariert hatte. 164 von ihnen wurden verhaftet, viele abgeschoben. Viele verloren ihre Jobs, ihre Renten, ihre Krankenversicherung oder wurden obdachlos. Die Grundidee, härter gegen Migranten vorzugehen, ein Hostile Environment zu schaffen, in dem sich Illegale nicht mehr wohlfühlten, geht bereits auf David Camerons konservative Regierung zurück. Das Innenministerium unter Theresa May ermunterte damals ausdrücklich zum Denunziantentum. Wer glaube, dass sein Nachbar illegal hier sei, solle ihn bitte verpfeifen. Welche Saat auf dem Humus des Hostile Environment aufging, wurde erst vor gut 2 Jahren deutlich, als sich die Rentnerin Paulette Wilson an den Guardian wandte.
Paulette had been getting a number of letters from the Home Office telling her that she was here illegally.
Das Innenministerium hatte Paulette mehrfach geschrieben und ihr gesagt, dass sie illegal hier sei, obwohl sie schon seit 50 Jahren in Großbritannien gelebt hatte. Als wir uns trafen, hatte sie gerade eine Woche in Haft verbracht, im Detention Center, und ihr wurde gesagt, dass eine Deportation nach Jamaika unmittelbar bevorstand. Jamaika, da war sie seit 50 Jahren nicht mehr gewesen. Sie wusste nicht, warum sie zur Zielscheibe des Innenministeriums geworden war. Sie sah sich selbst als Britin.
She considered herself to be British.
Nachdem der Guardian über ihren Fall berichtet hatte, meldeten sich immer mehr Menschen, die vor 50 Jahren aus Jamaika eingewandert waren und denen das Innenministerium nun Probleme machte. Allmählich kristallisierte sich heraus, dass ihre Zahl in die Tausende ging.
Und ich habe Sylvester Marshall getroffen, der als Teenager aus Jamaika kam und der sein ganzes Leben hier verbracht hatte. Ihm wurde mitgeteilt, dass er 54.000 Pfund für die Strahlentherapie bezahlen müsse gegen seinen Prostatakrebs, weil Beamte nicht anerkannten, dass er hier legal lebte. Er bekam seine dringend benötigte Krebsbehandlung nicht, weil er keine 54.000 Pfund hatte. Er war 1973 legal hierher gekommen.
Die Guardian-Reporterin kennt inzwischen hunderte solcher Fälle. In ihrem Buch fokussiert sich Amelia Gentleman auf eine Handvoll Betroffener.
I met Hubert, who'd been sacked from his job when the Home Office classified him as an illegal immigrant.
Anar Hibbert verlor seinen Job, als das Innenministerium ihn als illegalen Einwanderer einstufte. Er konnte nicht mehr nach Hause fliegen, als seine Mutter im Sterben lag. Er zeigte mir seinen Pass von 1960, als er mit seiner Mutter aus Jamaika kam. Damals war er 3. Da steht British Passport drauf. Und er sieht den Pässen, die britische Bürger damals in den 60ern und 70ern hier im Vereinigten Königreich hatten, sehr ähnlich. Man kann hier auch den Stempel sehen, den die Einwanderungsbehörde bei seiner Ankunft hineingestempelt hat. Er besagt, dass man ihm eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung gewährt.
Eine Reise von Jamaika nach London wurde 1960, das ruft die Autorin in Erinnerung, als Inlandsreise innerhalb des British Empire betrachtet. In etwa so, wie wenn heute ein Schotte von Glasgow nach London fliegt. Das Buch ist ein Lehrstück darüber, wie ambivalent Großbritannien mit Einwanderern umgeht. Und es zeigt, Großbritannien war nach dem Zweiten Weltkrieg bei weitem nicht so Multikulti, wie viele annehmen. Zwar lud die Regierung nach dem Krieg offiziell Einwanderer aus den Commonwealth-Staaten ein, denn sie brauchte dringend Arbeitskräfte für Bauindustrie und Verkehrsbetriebe. Doch sie rechnete insgeheim nur mit weißen Interessenten aus Kanada oder Neuseeland, wie die Autorin ausführt. Es kamen aber vorwiegend Schwarze aus den Karibikstaaten, formal Briten. Bürger des Commonwealth, die im Krieg an der Seite der Briten gekämpft hatten. Den Start dieser Einwanderungswelle symbolisierte ein Schiff aus der Karibik, genannt Windrush, das am 22. Juni 1948 mit 500 Jamaikanern an Bord in England landete. Es waren häufig Kinder dieser Passagiere der Windrush, die jetzt fälschlicherweise vom britischen Innenministerium als Illegale gebrandmarkt wurden. Daher der Name Windrush-Skandal. Dass die britische Regierung sie loswerden wollte, mit allen Mitteln, da ist sich Amelia Gentleman sicher.
Der Windrush-Skandal war kein Versehen. Er war die direkte Konsequenz einer Reihe harter politischer Maßnahmen, die die Einwanderungszahlen dadurch reduzieren sollten, dass man Leute aus Großbritannien rausschmiss und dadurch, dass man denen, die ohne Papiere hier waren, das Leben zur Hölle machte. Konservative Minister hätten gerne, dass wir diesen Skandal als unglücklichen bürokratischen Fehler im Gedächtnis behalten. Aber das war eine durchdachte Strategie.
Doch nach der Publikation der Artikel tat sich erstmal nichts. Die Regierung May hielt still, duckte sich weg. Erst als die Staatschefs der Karibik im April 2018 zum Commonwealth Summit in London zusammenkamen und Druck machten, entschuldigte sich Theresa May dafür, dass so viele britische Einwanderer als Illegale behandelt worden waren. Inzwischen haben 6.000 von ihnen legale Papiere bekommen. Für EU-Staatsbürger, die sich derzeit in Großbritannien registrieren lassen müssen, um eine Aufenthaltsgenehmigung für die Zeit nach dem Brexit zu bekommen, ist der Windrush-Skandal ein Alarmzeichen. Das sieht auch Gentleman so, denn
es gibt eine wachsende Nervosität, wie das gleiche Department es hinkriegen wird, die 3,5 Millionen EU-Bürger zu registrieren, die nach dem Brexit eine formale Bestätigung ihres Status brauchen werden. Das wird der Test sein, ob das Innenministerium irgendetwas daraus gelernt hat. Die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper hat davor gewarnt, dass das Windrush auf Steroiden werden könnte.
Amelia Gentleman, die Guardian-Reporterin, die das alles aufgedeckt hat, hat auch enormen persönlichen Mut bewiesen. Denn sie ist verheiratet mit Joe Johnson, der nicht nur Bruder von Boris Johnson ist, sondern auch als Staatsminister für Universitäten in genau der Regierung May arbeitete, die Amelia Gentleman ständig angriff.
Sandra Pfister war das über Amelia Gentlemans Buch The Windrush Betrayal, Exposing the Hostile Environment. Es ist bislang nur in Großbritannien erschienen und zwar bei Guardian Faber. 336 Seiten hat der Titel und er ist bei uns für 19,76 Euro zu haben. Sie kennen diese Filmszenen. Verzweifelt schuften die Arbeiter, bohren immer tiefer und dann plötzlich schießt eine schwarze Fontäne aus dem Bohrloch. Freudentaumel, Freirunden im Saloon, der eine oder andere neue Millionär im wilden, weiten Westen ist geboren. Ähnlich euphorisch wie damals im 19. Jahrhundert dürften sich auch heute wieder Menschen in den USA fühlen. Während die Wissenschaft vehement darauf dringt, sich vom fossilen Zeitalter zu verabschieden und so die Emissionen zu reduzieren, gehen die USA unter Donald Trump in die genau entgegengesetzte Richtung. Das Land wird geradezu perforiert auf der Suche nach Öl und Gas. Vom Pariser Klimaabkommen, aus dem die USA ausgestiegen sind, entfernt man sich mit rasender Geschwindigkeit. Das beschreibt die Zeit-Wirtschaftskorrespondentin Heike Buchter in Ölbeben, wie die USA unsere Existenz gefährden. Thomas Fromm ist der Rezensent.
Das laut Forbes Magazine momentan heißeste Ölfeld der Welt liegt im Permian Basin im Westen von Texas. Hier werden mit Hochdruck Wasser, Sand und Chemikalien in Bohrlöcher gepresst, um an das Öl und Gas heranzukommen, das hier seit Ewigkeiten in den verborgenen Schieferebenen liegt. Zuerst waren die Comanchen hier, dann die weißen Eroberer. Es kamen die Rinderzüchter, schließlich die Ölbarone. Und in den 90er Jahren war das texanische Ölmärchen zu Ende. So dachte man sich das zumindest. Doch dann kamen die Fracker und begannen, Milliarden Barrel Öl und genauso viele Kubikmeter Gas aus dem Schiefergestein zu pressen, dem größten potenziellen Öl- und Gasbestand aller Zeiten, wie es in den USA heißt. Motto: The sky is the limit. Nur der Himmel ist die Grenze.
Wer tagsüber mit dem Flugzeug über den Permian fliegt, sieht eine Landschaft, die mit einem Muster aus Linien und Quadraten überzogen ist. Man könnte an Städten glauben, die eine geheimnisvolle Kultur in die Erde gekratzt hat. In Wirklichkeit sind es die Bohrflächen und ihre Zufahrtsstraßen. Fliegt man nachts, lassen flackernde Lichter die Wüste wie ein Spiegelbild eines unbekannten Sternenhimmels aussehen. Die Lichter sind Flares, mit denen Erdgas abgefackelt wird, das aus den Quellen aufsteigt und mangels entsprechender Infrastruktur, vor allem Pipelines, nicht aufgefangen wird.
Die Journalistin Heike Buchter nutzt die Techniken der klassischen Reportage. Sie besucht die Orte des Fracking, sie trifft Manager und die Arbeiter, sie beobachtet. So entsteht ein erschreckendes Gemälde aus der schmutzigen neuen Ölwelt. Wie konnte dieser neue Ölrausch überhaupt entstehen, nachdem fast 200 Staaten im Jahre 2015 in Paris ein Abkommen unterzeichnet hatten, um die Erderwärmung aufzuhalten? Warum ist diese neue Weltordnung, wie Buchter schreibt, so schnell wieder eingerissen worden? Es geht um viel Geld, es geht um Wall Street, um eine neue starke Rolle der USA in der Welt und einen Mann im Weißen Haus, der das Klimaabkommen für eine anti-amerikanische Verschwörung, mindestens aber für großen Unsinn hält.
Nicht einmal ganz 4 Tage thronte Donald Trump hinter dem wuchtigen englischen Eichentisch im Oval Office. Da unterzeichnete er die Genehmigung für das letzte Stück der umstrittenen Dakota Access Pipeline. Dieser Teil der Ölleitung führt durch das Land, das einst den Standing Rock Sioux zugesprochen worden war. Als nächstes machte Trump Schutzgebiete rückgängig, die von seinen Vorgängern Obama und Clinton eingerichtet worden waren.
Noch nie, schreibt die Autorin, habe ein Präsident ein bereits eingerichtetes Schutzgebiet in diesem Ausmaß dezimiert. Der Nationalpark Beers Ears wurde auf 15% seiner ursprünglichen Fläche zusammengestrichen, die anderen 85% Freifläche für Öl- und Gasfracking. Ruinierte Landschaften, Zugvögel und einheimische Brüter, die in den flächendeckenden Ölanlagen der Konzerne verenden. Schon lange bevor der fossile Rohstoff den Klimawandel befeuert, sind die Schäden immens. Aber dafür wurde Trump ja auch gewählt. Die desillusionierten Kohle-, Stahl- und Autoarbeiter aus Michigan, Kentucky und Virginia wollten keinen Umweltpräsidenten mehr haben. Sie wollten Jobs und sie wollten Trump. Drill, Baby, Drill war die Devise. Fördern, was die Erde hergibt. Sehr im Sinne von industriellen Lobbygruppen und skurrilen Klimawandelleugnern. Dazu passte die Personalie des früheren ExxonMobil-Managers Rex Tillerson, den Trump 2017 zum Außenminister machte. In umweltbewussteren Kreisen Kaliforniens nannte man ihn zwar den T-Rex des Kohlen-Wasserstoff-Zeitalters, aber wer Amerika wieder groß machen will, lässt Außen- und Energiepolitik in Personalunion regeln. Und zwar von einem Dealmacher von Weltklasse, wie Trump Tillerson nannte.
Trumps Ehrgeiz, sein Land zur Energiedominanz zu führen, ist gepaart mit dem Ziel, den Welthandel zu gewinnen. Beides zusammen leitet seine Außenpolitik. Importieren die USA mehr aus einem Land, als sie dorthin exportieren, zeigt das, nach Trumps Vorstellung, dass das betreffende Land die Amerikaner übervorteilt.
Die eigenen fossilen Energiequellen als außenpolitische Waffe, so sieht der Präsident das. Da hilft es, dass er den Klimawandel ohnehin leugnet. Die Buchautorin Buchter attestiert Europa daher einen neuen kalten Krieg. Diesmal stehen nicht Pershings und Cruise Missiles auf der Agenda. Diesmal geht es um Energie, zum Beispiel um die Gasleitung Nord Stream 2 von Westsibirien nach Europa. Für Trump liefert sich Deutschland damit Russland aus, ausgerechnet der Exportweltmeister. Das alles passt in das Weltbild des Präsidenten. Oder geht es ihm vor allem darum, seine eigene Fracking-Industrie zu stärken? Trump wolle seine Energieexporte in ähnlicher Weise wie der Kreml als Zuckerbrot und Peitsche nutzen, vermutet Buchter. Unterdessen schreitet der Klimawandel voran. Hurricanes über Florida, Venedig unter Wasser, Kalifornien im Feuer. Allein in den USA kosten die durch den Klimawandel verursachten Verwüstungen Milliarden Dollar. Und was macht die US-Regierung? Sie macht weiter, als ob nichts wäre. Insofern ist das, was die Autorin am Ende ihres Buches schreibt, mehr als ein Schlusswort. Man darf es auch als Appell an den Mann im Weißen Haus verstehen.
Sollten wir uns für die Energiewende entscheiden, dann wird auch das unser Leben und unsere Umgebung dramatisch verändern. Doch sollten wir sie nicht schaffen, dann werden wir unseren Planeten zerstören.
Ölbeben, wie die USA unsere Existenz gefährden. Thomas Fromm hat das Buch von Heike Buchter rezensiert. Erschienen ist es im Campus Verlag. 300 Seiten gibt es dort für 24,95 Euro. Der Mensch ist ja meist ungesund eng verbunden mit seinem Schweinehund. Da mag uns die Werbung fürs Fitnessstudio noch so sehr anspringen, der Hund zieht oft genug einfach stärker an der Leine. Weg vom Laufband, rauf aufs Sofa. Die Beharrungskräfte sind ausgeprägt bei der Spezies Mensch und das gilt für viele Bereiche. auch wenn sich ein alarmierender Klimabericht an den nächsten reiht. Auch wenn Dürren, Starkregen und Hitzetote nicht mehr nur Prognosen, sondern erlebte Realität sind. Die Bereitschaft zur Veränderung ist längst nicht bei allen da. Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur bei der Zeit hingegen, ruft dazu auf, sich mit seinem Schweinehund ernsthaft anzulegen. Alles wird anders, ist der Titel seines Buches, und er beschwört darin das Zeitalter der Ökologie. Ulrike Winkelmann über Ulrichs Thesen und darüber, ob sie überzeugen.
Eigentlich ist der Titel des Buches irreführend. Was anders wird, erfährt man gar nicht. Das neue Zeitalter, es wird bestenfalls angedeutet, hingetupft. Und das auch noch im Konjunktiv, ganz hinten.
Das Zeitalter der Ökologie wäre dann ein Zeitalter der Schonung von Mensch und Natur. Weniger materielle Kompensation für Arbeit, die uns Lebenszeit raubt, weniger Rache an der Natur für Schmerzen, die wir einander antun.
All dies aber, schreibt Bernd Ulrich, wissen wir nicht. Was Ulrich weiß, dass alles anders werden muss, weil die Klimakatastrophe es verlangt und dass diese Erkenntnis es hierzulande aber besonders schwer hat. Darüber nun schreibt der Vize-Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit so pointiert, kenntnisreich und aktuell, dass sich die Lektüre des Buches vollkommen lohnt. Mit Entwürfen, mit Theorien für eine Welt jenseits der Ausbeutung von Mensch und Natur durch den Menschen hält er sich nicht lange auf. Sowas läuft bei ihm alles unter Denken aus dem 20. Jahrhundert und das will er verabschieden. Auf das Wachstumsthema etwa geht er gar nicht groß ein. Auch die Gerechtigkeitsfrage des ökologischen Umbaus handelt Bernd Ulrich etwas rasch ab, hat dabei aber Logik und Struktur des CO2-Ausstoßes auf seiner Seite. Denn mit dem Wohlstand steigt auch der Ressourcenverbrauch. Der Konsum muss also sowieso, je weiter oben, desto mehr gekappt werden. Es ist eine Art Sozialpsychologie der Klimapolitik, die Ulrich vorlegt. Und ihre Ausgangsthese ist diese: Eigentlich müsse man keinem mehr erklären, dass unsere Gesellschaft ihr Konsum- und Wirtschaftsmodell umbauen muss, um die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen wenigstens abzumildern. Doch werde diese Erkenntnis mit aller Kraft und geradezu neurotisch verdrängt. Diese ungeheure Anstrengung wiederum mache die Menschen empfindlich gegen jeden noch so zarten Hinweis, dass Dinge anders sein könnten. Niemand wolle sich freiwillig aus dem Paradies der Selbstverständlichkeit vertreiben lassen. So habe sich eine Kultur des wissenden Ignorierens herausgebildet. Eine schlechte Religion der Verdrängung, beschreibt Bernd Ulrich.
Das ist eine sehr prekäre Kultur, auch im Alltag. Natürlich weiß ungefähr fast jeder, was wahrscheinlich mit seinem Stück Fleisch vorher gewesen ist, bis es bei ihm auf den Teller landet. Und diese Verdrängungsleistung kann man nur vollbringen, wenn man das so gewissermaßen in der Gruppe macht. Wenn aber ein einziger Veganer mit am Tisch sitzt, auch wenn er gar nichts sagt, dann wird die Geschichte des Fleisches, die auf dem Tisch liegt, auf einmal virulent. Und dann ist quasi das Ende der Gemütlichkeit. Und das macht Leute aggressiv, weil sie natürlich diese Selbstverständlichkeitshüllen brauchen, nicht nur beim Fleisch, das gilt auch fürs Fliegen und für das Autofahren.
Doch sei es eben Aufgabe der Politik, den Bürgerinnen und Bürgern das Umdenken und Andershandeln zu ermöglichen. Wenn endlich gehandelt würde, mache das auch den Kopf freier, sagt Ulrich.
Ich glaube, dass gerade in Deutschland die ökologische Debatte so zurück ist und auch so aggressiv und regressiv, weil die Politik das ökologische Problem nicht in der Größe angeht, nicht mal ungefähr, wie es existiert.
Genau hier räche sich nun, dass in der Ära Merkel die ausgesprochen deutsche Tradition des Konsensualismus, der bewährten, befriedigten und wohlstandseitlen Mittigkeit zum letzten Prinzip geronnen sei. Weil der Klimawandel aber keinen behäbigen Interessenausgleich kennt, sondern einfach nur immer neue, erbarmungslose Fakten zur Naturzerstörung produziert, schreibt Ulrich, gerate die Klimapolitik der Großen Koalition zu einer bloßen Pantomime.
Sieht aus wie Regieren, ist aber nur Fuchteln in der Luft.
Nicht besser als die Politik kommen die traditionellen Medien weg. Sie seien
für den Fall schlecht gerüstet, dass die deutsche Gesellschaft kollektive Realitätsverweigerung betreibt, dass also die Wahrheit auch mal weit außerhalb dessen liegen könnte, was unter den Parteien als Realität verhandelt wird. Kein Skandal darf größer sein als der Magen der Volksparteien. Auch sprachlich fällt es den Medien schwer, einen Ton für die Monstrosität der Klimaentwicklung zu finden.
Ulrich jedenfalls fehlt die Sprache nicht. Ganz unzynisch, beinahe liebevoll und bildreich nimmt er die Leitmotive des bundesrepublikanisch mittigen Selbstverständnisses auseinander. Etwa dies, dass Deutschland schon ziemlich grün sei, dass es seine weltklimapolitische Schuldigkeit doch am laufenden Meter leiste. Nichts da, schreibt Ulrich, der ökologische Konsens in Deutschland sei so breit wie flach. Sprich, Wert, weil folgenlos. Das ist etwas originell für den Politikchef einer Wochenzeitung, die über Jahre an der Chimäre von Angela Merkel als Klimakanzlerin mitgeschrieben hat. Aber genau auf diesen Effekt vertraut der Autor, getreu dem Modell, dass der Renegat erst einmal der glaubwürdigste und interessanteste Zeuge ist. Denn das ist der ganz eigene Entwicklungsroman, mit dem Ulrich sein klimapolitisches Argumentarium anreichert. Wie er, Repräsentant der Zeit, eines Blattes also, das sich selbst stets für das politische und intellektuelle Zentrum der Republik gehalten hat, eines Tages diese behagliche Rolle opferte, als er sich ernsthaft mit der Klimakrise auseinanderzusetzen begann. Punkt für schmerzhaften Punkt räumt Ulrich die gängigen Argumente oder auch bloßen Vorwände für Nichthandeln als bloße Mythen ab. Dass der Klimawandel Deutschland ohnehin kaum treffen werde, dass es auf die paar Eisbären nicht ankomme, dass alles ganz langsam gehe und daher Zeit zur Anpassung bleibe, dass die Natur sich schon helfen werde. Und auch die Lieblingsthese von Union und FDP, seit über 30 Jahren praktisch unverändert, dass die Technik uns rettet, dass die Wissenschaft die Wunderwaffe gegen den Klimawandel schon findet, nennt Ulrich einen Taschenspielertrick. Dieser liege darin,
dass der Eindruck erweckt wird, die Erfindungen würden immer dann aus den Laboren und Garagen purzeln, wenn sie gerade gebraucht werden und sich dann sogleich weltweit verbreiten. Mit anderen Worten, der Zeitfaktor wird unterschlagen.
Doch echte ökologische Innovationen, der klimaneutrale Treibstoff für Flugzeuge etwa, würden erst in Jahrzehnten erwartet. Alle Erfahrung mit vermeintlich ökologischer Technologie habe bislang außerdem den gegenteiligen Effekt gezeigt. Beispiel: Je effizienter die Automotoren wurden, desto fetter wurden die Wagen. Der CO2-Ausstoß stieg.
Unterdessen jedoch ist der Streit zwischen Innovation und Verzicht entschieden. Es wird beides nötig sein.
Der, wie Ulrich schreibt, gewollt naive Freiheitsbegriff derer, die unbegrenzten Fleischkonsum und ungebremstes Autofahren für Freiheit halten, beschränke die Freiheit der Generation, die jetzt mit Greta Thunberg auf der Straße stehe. Verteidigt werde bloß ein unhaltbares Privileg, nämlich das Emissionsprivileg des industrialisierten Westens aus dem 20. Jahrhundert gegen den Rest der Welt und gegen alle Jüngeren.
Das Insistieren auf überkommenen Privilegien ist jedoch nicht freiheitlich. Es ist feudal.
Alles wird anders. Das Zeitalter der Ökologie, ausgerufen vom Autor Bernd Ulrich, verlegt bei Kiepenheuer und Witsch. 224 Seiten kosten 16 Euro. Ulrike Winkelmann hat das Buch für uns besprochen. Für viele Philosophinnen, Feministen, Genderforscherinnen, aber auch für die LGBT-Gemeinde ist Judith Butler eine Ikone. Spätestens mit ihrem Werk Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter, wurde die US-amerikanische Philosophin in den 90er Jahren weltweit bekannt. In dem Werk beschrieb sie damals vereinfacht gesagt den Einfluss von Sprache und Diskursen nicht nur auf unser soziales, sondern auch auf unser körperliches Geschlecht. Für viele Leser außerhalb der gendertheoretischen Debatten ist das bis heute eine Idee, die nur schwer nachvollziehbar ist. Zu abstrakt finden viele. Dass aber Judith Butler alles andere ist als eine Denkerin im Elfenbeinturm, das stellt sie immer wieder unter Beweis. Etwa wenn sie sich mit durchaus strittigen Ansichten in aktuelle gesellschaftliche Debatten einschaltet. Oder wenn sie sich, wie in ihrem jüngsten Essayband, mit zivilen politischen Bewegungen und Protestformen auseinandersetzt. Anne Seidel über zwei der Texte in Rücksichtslose Kritik.
Antidemokratisch, sektenähnlich, totalitär.
Als die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion kürzlich mit ihren Blockadeaktionen die deutsche Hauptstadt lahmlegten, da schlug ihnen nicht nur Sympathie entgegen. Sie sahen sich auch mit heftiger Kritik konfrontiert. Unter anderem wurde ihnen vorgeworfen, Demokratie und Rechtsstaat zu missachten. Ob man diesem Vorwurf nun zustimmt oder nicht, die Debatte um Extinction Rebellion zeigt, es braucht einen scharfen Blick, um heutige Formen des zivilen Protests zu bewerten. Es braucht Kriterien und Definitionen. Und an denen versucht sich Judith Butler in ihrem neuen Essayband. Darin überträgt die Philosophin Foucaults Idee der furchtlosen Rede ins Hier und Jetzt. Foucault verstand unter dem Begriff Paresia die mutige Rede des Philosophen, der den Mächtigen die Stirn bietet und ihnen die Wahrheit sagt. Judith Butler wendet den Begriff auch auf heutige kollektive Proteste an, etwa auf feministische oder migrantische Widerstandsbewegungen.
Unsere Aufgabe ist es nun, diesen Satz für unsere Gegenwart neu zu interpretieren, so es denn gelingt, ihn für eine linke Politik fruchtbar zu machen, die antiautoritär, antifaschistisch und antirassistisch ist, die Formen der Unterdrückung und Herrschaft auf der Grundlage von Geschlecht und Sexualität genauso bekämpft wie die Bedingungen einer Prekarität, unter denen immer mehr Menschen zu leben gezwungen sind. Vor allem diejenigen, die auf unbestimmte Zeit festgesetzt werden, sei es an den Grenzen Europas oder in Mittelamerika oder in den weltweit immer mehr zur Normalität gewordenen Internierungslagern.
Wie hier schon angedeutet, verdient laut Butler nicht jeder Protest den Foucaultschen Ritterschlag. Rassistische, antisemitische oder sexistische Bewegungen schließt sie aus und liefert auch Kriterien, wie demokratischer von antidemokratischem Protest unterschieden werden könne.
In erster Linie müssen wir Versammlungen nach ihren Zielen, aber auch nach ihrer egalitären Struktur unterscheiden. Eine faschistische Aktion bringt Menschen zusammen, die sich nach einer faschistischen Form von Regierung sehnen. Doch Versammlungen, die ein radikal-demokratisches Potenzial für sich in Anspruch nehmen können, neigen zu einer bestimmten Art von Deliberation. Sie initiieren, veranschaulichen oder präfigurieren gar Formen des Regierens, die auf Gleichheit, Ablehnung von Gewalt und einer Verteidigung des öffentlichen Freiheitsgebrauchs basieren.
Wenn sich solche Versammlungen wiederholen, kann aus ihnen ein Aufstand werden. Auch der Definition dieses Begriffs widmet Judith Butler einen Essay. Aufstände beschreibt sie als das Ergebnis langer Gärprozesse, in Abgrenzung zur spontanen Empörung, die schnell wieder verpuffen kann. Oft zitierten Aufstände vorherige Aufstände, die schon vor langer Zeit oder erst vor kurzem gescheitert sind, deren Forderungen aber weiterhin aktuell bleiben. Als Beispiel nennt Butler die Kette von Aufständen während des arabischen Frühlings in Ländern wie Tunesien, Ägypten, Jemen, Libyen oder Syrien.
Während ich diesen Aufsatz schreibe, glauben die meisten, da so viele der betroffenen Länder zu einer autoritären Herrschaft zurückgekehrt sind, der arabische Frühling sei verblüht. Doch vielleicht ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Vielleicht erheben sich die Menschen noch einmal, auf eine andere Weise, mit einer anderen Absicht und setzen die lange Überlieferungskette demokratischer Aufstände fort.
Das Scheitern gehört laut Butler beim Aufstand dazu. Es ist sozusagen Teil seiner Definition. Denn sobald ein Aufstand seine Ziele erreiche, werde er zu einer Revolution. Außerdem verweist die Autorin auf die physische Komponente des Aufstands. Entscheidend sei die Präsenz der Körper im öffentlichen Raum. Daher könne sich ein Aufstand auch nicht ausschließlich über das Internet verbreiten.
Von einem Aufstand kann man sprechen, wenn Menschen anfangen, sich mit der Absicht zu versammeln, zu bewegen, in Erscheinung zu treten und zu handeln, die für ihre Unterjochung verantwortliche Regierung oder Macht zu demontieren.
Tatsächlich erfüllen die heutigen Klimabewegungen manche von Butlers Kriterien. Sie zeigen Präsenz im öffentlichen Raum. Sie zitieren die Umweltbewegungen der 70er und 80er Jahre. Aber sie entstanden in demokratischen Staaten und ihre Aktionen zielen nicht darauf ab, Regierungen zu stürzen. Damit unterscheiden sie sich ganz klar von den Aufständen, die Judith Butler als Beispiele bringt. Mediale Wortschöpfungen wie Klimaaufstand oder gar Klimarevolution erscheinen da plötzlich aufgeblasen und wenig korrekt. In der Tat wäre es interessant, Butlers Definitionen mit Blick auf den heutigen Klimaaktivismus durchzudeklinieren. Sie selbst verzichtet in diesem Band darauf und überlässt die Transferleistung ihren Lesern.
Rücksichtslose Kritik. Körper, Rede,
Aufstand. Judith Butlers Essays sind erschienen bei Konstanz University Press. 157 Seiten kosten 18 Euro. Die Übersetzung stammt von Michael Adrian und Bettina Engels und die Rezension in dieser Sendung von Enne Seidel. Der langjährige Kunstkritiker und Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Eduard Bocan, sprach einst vom Sandsteinkoloss im Niemandsland zwischen den feindlichen Weltsystemen. Gemeint war damit das Reichstagsgebäude. Im Krieg schwer beschädigt, stand es viele Jahrzehnte ziemlich trist und weitestgehend ungenutzt unmittelbar neben der deutsch-deutschen Grenze im britischen Sektor. Erst mit der Wiedervereinigung und dem Hauptstadtbeschluss zog wieder Leben ein. Bis dahin verfügte Westdeutschland über wenig ikonische Staatsgebäude. Denn als Bauherr war die Bundesrepublik nach 1949 zurückhaltend und eher dezent. In Bonn, aber auch im Ausland, sollte jeder Eindruck von Protzerei vermieden werden. Die Architekturhistorikerin Elisabeth Plessen fragt nach den Gründen in ihrem umfassenden Werk »Bauten des Bundes«, Michael Kuhlmann mit seinen Leseeindrücken.
Die Kritiker des neuen Bauwerks hatten schon lange die Messer gewetzt. Jetzt, bei der Einweihung, fielen sie vollends her über Ludwig Erhards transparenten Kanzlerbungalow im Garten des Palais Schaumburg. Doch folgt man Elisabeth Plessen, dann gerieten viele Bauvorhaben des Bundes zur Zielscheibe solcher Kritik. Denn
der nie abgeschlossene Selbstfindungsprozess der Bundesrepublik fand regelmäßig seine Anknüpfungspunkte an und Kritikpunkte in Bauwerken, welche oft als Zwischensachstandsberichte zur eigenen politischen Identität gesehen oder auch angefeindet wurden. Dazu gehören der Bonner Kanzlerbungalow, das Bonner Kanzleramt, aber auch die Kanzlei der Deutschen Botschaft in Washington.
Über 150 Bauwerke, die unter Federführung des Bundes von 1949 bis 1989 in Auftrag gegeben wurden, hat die Autorin in den Blick genommen. Den Langen Eugen und die Ministerien in Bonn, die höchsten Gerichte in Karlsruhe, etliche Bauten in den Ländern und schließlich über 40 Botschaftsgebäude in aller Welt. Das Buch ist allerdings kein Architekturführer. Es befasst sich vielmehr damit, wie die Bauten diskutiert wurden. Irgendetwas ausdrücken sollten die Häuser, natürlich, nur was?
Es handelte sich um die Suche nach dem jeweils angemessenen Ausdruck für ein Land, das, beladen mit juristischer und moralischer Schuld, erfolgreich als Wirtschaftsmacht, mit wachsendem internationalem politischem Einfluss, sich ängstlich jede als extremistisch zu verstehende Tendenz vermeidend, als Nation zu definieren suchte.
Hinzu kam das Problem, dass jeder, der in Bonn den großen Wurf gewagt hätte, noch bis in die 80er Jahre hinein des Verrats an der Einheit Deutschlands geziehen worden wäre. Architektonisch Flagge zeigte die Bundesrepublik anderswo, zum Beispiel 1964 in Egon Eiermanns Kanzleibau für die Botschaft in Washington, einem groß angelegten, aber eben doch transparenten und unaufdringlichen Objekt. Elisabeth Plessen fasst die Grundtendenzen damaligen Bauens zusammen, wie sie nicht nur hier gelten.
Eine mal spielerische, mal formalistische, horizontale Anordnung der Baukörper unter Vermeidung jeden Anscheins einer starren Axialität. Damit einhergingen der Verzicht auf hermetisch geschlossen wirkende große Flächen und auf jegliche Bauteile, die den Eindruck von Monumentalität hervorrufen könnten, sowie die Auflösung der Fassaden in gliedernde Elemente und Strukturen.
Gerade die Botschaftsbauten im Katalogteil des Buches entpuppen sich als Überraschung. Etwa Hans Scharons Architektur in Brasilia. Inmitten der kühl-axialen Retortenhauptstadt Oskar Niemeyers entstand hier ein Gegenmodell. Ein zwangloses Ensemble verbundener Einzelbauten, alles geprägt von warmen Farbtönen. Demokratie verkörpern mochten darüber hinaus etwa Werkbund-Zitate. Angefangen mit dem ersten Beitrag zu einer Weltausstellung in der Nachkriegszeit in Brüssel 1958. Das Konzept der großzügig angeordneten Pavillons wurde von Paul Baumgarten 10 Jahre später beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wieder aufgegriffen. Baumgarten trennte etwa Richtergebäude und Sitzungsgebäude und scheint damit die alte Forderung Charles de Montesquieus zu betonen, dass die richterliche Gewalt so unabhängig wie nur möglich sein müsse. In Bonn selbst kamen wirklich zukunftsweisende Projekte zu spät in Gang. 1989 gewann das Hannoveraner Büro Storch-Ehlers den Wettbewerb zum Erweiterungsbau des Bundesrates mit einem elegant geschwungenen Gebäudebogen, der das alte Bundeshaus nördlich umrahmt hätte, ohne es zu überragen, die Länder als Stützen der Gesamtrepublik. Verwirklicht wurde immerhin das langgestreckte neue Abgeordnetenhaus, der sogenannte Schürmannbau, heute Sitz der Deutschen Welle. Ob Schürmannbau, Bundeskunsthalle oder neuer Bundestagsplenarsaal, die Autorin misst solchen Bauten, wenn auch nur in einem Absatz, Bedeutung bei.
Sie alle machten deutlich, dass es, wenngleich zu spät, zu einem bewussten und eben nicht zu einem beiläufigen Paradigmenwechsel gekommen war. Gerade das als Schürmannbau bekannte Projekt kündete davon, dass es tatsächlich einen Aufbruch in eine neue Zeit der demokratischen Selbstdarstellung gegeben hatte.
Allerdings scheint der Aufbruch stecken geblieben zu sein, jedenfalls wenn man den lichten Schürmannbau vergleicht mit dem martialischen Klotz des Paul-Löbe-Hauses am Berliner Spreeufer und dem Jakob-Kaiser-Haus, dessen Treppenarchitektur stellenweise der einer Justizvollzugsanstalt ähnelt. Elisabeth Plessen scheut vor Wertungen dieser Art zurück. Ihr Buch ist ein dickes Architekturkaleidoskop und ein beeindruckend materialreicher Querschnitt durch die zeitgenössischen Debatten. Es zeigt freilich, dass Architektur meist zur Zielscheibe allgemeiner politischer oder gesellschaftlicher Kritik geriet. Einen begrenzten Eindruck der besprochenen Bauten kann sich der Leser auch verschaffen, dank der vielen 100 Fotos und Skizzen. Sie zeigen eine Architektur, die oft genug im Mittelmaß nichtssagender Zweckbauten stecken blieb, die daneben aber auch eigenwillige und zuletzt vielversprechende Akzente setzte. Heute scheint man das nicht mal mehr in Bonn selbst wahrzunehmen. Doch den Anblick der Architektur, die nun dem Bonner Bundeshaus gegenübersteht, eines 17-stöckigen dunkelgrauen Hotelmonstrums, ihn hat Elisabeth Plessen dem Leser bei ihrer Bildauswahl dankenswerterweise erspart.
Michael Kuhlmann war das über Elisabeth Plessens Werk Bauten des Bundes 1949 bis 1989 zwischen Architekturkritik und zeitgenössischer Wahrnehmung. Die 676 Seiten kosten 98 € und sind bei Dom Publishers verlegt. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Andruck. In einer Woche gibt es wieder neue Bücher, vorgestellt in unserem Magazin für politische Literatur. Darunter ein monumentales Werk des Historikers Odd Arne Westad von der Uni Yale über den Kalten Krieg. Die Beiträge dieser Sendung können Sie wie immer nachhören auf dlf.de oder in unserer kostenlosen Audiothek-App. Bis hierher am Mikrofon war Johanna Herzing. Danke fürs Zuhören und bis bald.